Ich kann mich erinnern, wann das das letzte Mal war, war schon eine Weile her. Ich finde es sehr spannend, dass ich trotzdem immer das Gefühl habe, ich sehe neue Leute bei euch. Und das ist irgendwie schön, also wenn Kirche lebt, wenn Gemeinde lebt. Ich komme aus Lengenfeld, aus dem Vogtland, also eine kleine Ecke weg von euch. Und ich habe heute ein Thema, das heißt Religion und Regeln. Und verbunden mit der Frage, vertraue, und das spricht vielleicht jetzt heute eher zu Menschen, die sagen, ich lebe mit Gott, vertraust du dir selbst oder glaubst du wirklich an Gott? Und ich habe am Anfang eine kleine Frage, eine kleine Aufgabe für euch. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn oder sucht mal so, dass ihr immer jemand habt, der neben euch sitzt und beantwortet euch mal eine einfache Frage. Würdest du dich selbst eher als einen Regelbefolger oder einen Regelbrecher bezeichnen? Also könnt ihr kurz mal nachdenken. Wem es beim Nachdenken hilft, denkt an eure Schulzeit zurück. Warst du eher der mit den Bienchen im Hausaufgabenheft oder eher der mit den roten Fließtexten? Also macht, wer nicht mitmacht, ist Regelbrecher automatisch. Ne? Also, ja, ist eine angeregte Diskussion, sich zu outen. Warum stell ich die seltsame Frage? Wir wollen uns heute eine Geschichte oder eher den zweiten Teil von der Geschichte anschauen. Das ist eine Geschichte von zwei Brüdern, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und der eine von diesen Brüdern, den würden wir wahrscheinlich in die Kategorie Regelbrecher oder vielleicht sogar krasser Regelbrecher einsortieren. Und der andere ist, so wenn man draufschaut auf die Geschichte, eigentlich ein sehr, sehr guter Regelbefolger. Und der Kern der Geschichte ist aber, wie beide der Gnade ihres Vaters begegnen und wie sie darauf reagieren. Und wenn die Bibel von Gnade spricht, dann meint sie die unverdiente Gunst Gottes uns gegenüber. Also etwas, wofür wir nichts tun, noch sie uns irgendwie verdienen können, sondern es ist etwas, was Gott uns allein in Jesus schenkt und schenken will. Wir haben das gerade am Abend mal gefeiert. Es ist etwas, was niemand konnte etwas von uns dafür tun. Und Gnade heißt, obwohl wir Menschen alle von Gott nichts verdient haben, außer seinem Gericht, außer seinem Zorn, außer seinem gerechten Handeln oder Richten über uns, schenkt Gott uns Vergebung, schenkt Gott uns seine Gunst und schenkt uns Gott dieses Angebot teil seiner Familie zu sein. Also dort, wo wir nichts tun konnten, hat Jesus alles für uns getan. Das ist Gnade. Und dieses Gleichnis, so nennt man diese Geschichten, also Parabel oder wäre vielleicht das heutige Pendant dazu, diese Geschichte soll uns helfen zu verstehen, dass niemand die Ewigkeit mit und bei Gott erleben wird, ohne dass er ein ehrliches Bedürfnis nach oder eine echte Begegnung mit dieser Gnade Gottes hat oder hatte. Und wir werden uns heute auf den zweiten Teil, wie gesagt, dieser Geschichte fokussieren. Die steht in Lukas 15, also wenn du schon deinen Finger in die Bibel stecken willst, dann kannst du es gerne tun. Immer gut, in einem Gottesdienst die Bibel dabei zu haben, analog oder digital. Und wir werden uns heute so in diesen Versen 25 bis 32 bewegen. Für den Kontext ist aber immer gut, ich glaube, es ist immer gut, wenn man so weiß, worum geht es in dem größeren Zusammenhang. Wem erzählt Jesus diese Geschichte? Es sind in Lukas 15 eigentlich drei Geschichten, und das ist die letzte, um die es heute geht, die Jesus erzählt. Und er erzählt es zu zwei Gruppen von Menschen eigentlich. Und die erste Gruppe, das finden wir ganz am Anfang vom Kapitel 15, da kommen zu ihm Sünder und Zöllner. Ja, also scheinbar waren Zöllner noch schlimmere Sünder als Sünder, aber also wir lesen mal von Sündern und Zöllnern. Also waren so die Regelbrecher der damaligen Zeit. Und die kommen, um Jesus zu hören. Und eigenartigerweise verbringt Jesus Zeit mit ihnen. Jesus isst mit ihnen. Also Abendmahl aus dem jüdischen Kontext, Essen zusammen, ist ja ein tiefes Zeichen von jemand annehmen, also ihm nahe zu kommen. Das tut Jesus. Und die zweite Gruppe, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und die macht es unfassbar zornig, wie Jesus sowas tun kann. Also wie Jesus mit solchen schlechten Menschen so umgeht, wie er ihnen Nähe schenken kann, wie er ihnen Zuneigung zeigt. Und darum erzählt Jesus, glaube ich, dieses Gleichnis der zwei Söhne für zwei Gruppen in seiner Zuhörerschaft. Für die Sünder und Zöllner, für die Regelbrecher und für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Regelbefolger. Und wenn wir dieses Gleichnis, wir nennen es ja oft das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispielgeschichten, die Jesus erzählt oder die Menschen kennen, auch heute, die vielleicht mit Kirche nichts am Hut haben, dann geht es meistens um diesen verlorenen Sohn, diesen jüngeren Bruder. Aber der ältere Bruder ist A, genauso Teil der Geschichte und deswegen nicht weniger wichtig. Vielleicht für uns, wenn wir sagen, wir sind Menschen, die mit Jesus leben, wir sind Christen, vielleicht sogar noch wichtiger oder bedeutender. Und Wenn du dich zu der Gruppe zählst, also wenn du die Bibel schon vielleicht ein bisschen besser kennst, dann weißt du, dass die Pharisäer so diese Gruppe von Menschen waren, die eigentlich die Hauptgegner von Jesus waren in der Zeit hier auf der Erde. Und daher ist es oft so, wenn wir unsere Bibel lesen und wir lesen von Pharisäern, dann fällt es uns sehr leicht, die in so eine negative Ecke zu stellen. Ja? Also wir haben eine Kategorie und sagen, okay, das sind nicht wir. Ja? Diese Texte von den Pharisäern, also wir sind die anderen. Ja? Das sind die Gegner, wir stehen auf der Seite von Jesus. Und wir blenden das oft schnell aus. Aber wenn wir uns mal fragen, was sind das für Leute oder anders gefragt, das waren ja eigentlich sehr, sehr professionelle Regelbefolger. Ja? Die hatten diese 613 Gebote, die Mose von Gott bekommen hat und Mose aufgeschrieben hat, die hatten die alle im Kopf. Also 630 Regeln und dazu noch eine ganze Bibliothek an Hilfsmitteln und Hilfsbüchern, um diese Regeln wirklich exakt und auf den Punkt genau zu befolgen. Und ich würde sagen, das sind doch nicht wir. Ja? Also, bist du das? Bist du so jemand? Aber ich habe mich gefragt, wie würde denn so ein Pharisäer 2024 hier in Gera, in Thüringen, im Vogtland, wie würde so jemand aussehen? Einfach nur, wenn man von außen drauf guckt. Das wäre definitiv jemand, der jeden Sonntag zum Gottesdienst kommt. Nicht bloß einmal im Monat, nicht bloß, wenn der richtige Lobpreisband spielt. Und wenn er abends irgendwo feiern ist, Samstagabend, dann wird er abends noch zurückfahren oder früh so zeitig aufstehen, dass er um 10 hier ist. Das sind Leute, die mit ihrer aufgeschlagenen Bibel irgendwo im Café in der Stadt sitzen, ihre stille Zeit machen oder vielleicht am Arbeitsplatz und das jeden Tag, die jede Menge Bibelstellen auswendig können und sie auch zitieren können, die jeden Abend ihren Kindern aus der Kinderbibel vorlesen, Menschen, die vorm Essen beten, laut auch im Restaurant, die großzügig spenden. Also Jesus spricht hier klar zu Leuten, auch heute noch, die nach außen hin ein sichtbar religiöses Leben führen, die sich ernsthaft bemühen, das kann man ihnen nicht absprechen, die sich ernsthaft bemühen, ein gutes, wir würden sagen, christliches Leben zu leben. Und Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Gleichnis, um sie zu warnen, dass sie in diesem Lebensstil Gefahr laufen, die Ewigkeit zu verpassen. Und warum tut er das? Warum ist diese Warnung? Weil sie kein Bedürfnis verspürten, dass auch sie Gottes Gnade brauchen. Weil sie in ihrem Denken, in ihrem Glauben an einem Punkt waren, dass Gott ihre tolle spirituelle Leistung und ihren moralischen Lebensstil automatisch mit seiner Gnade belohnen muss oder belohnen würde. Sie haben also Gnade nicht nötig, weil sie sie ohnehin schon verdient hatten. Und schau, das Befolgen von Regeln, von Dingen, die wir für Gott tun, kann deswegen auch für uns heute schnell wie so ein Filter sein, ja, den wir für unsere Fotos benutzen. Also jeder kennt das, glaube ich, jeder, der, mein Handy liegt da drüben, jeder kennt das. Also, ja, egal, wo du heute bist, auf deinem iPhone, Foto-App oder Instagram oder was auch immer, überall bekommen wir neben der Möglichkeit, ein Bild zu machen, sofort die Möglichkeit angeboten, tausende Filter darüber zu legen. Und wie oft nutzt das jeder von uns? Warum? Warum machen wir das? Weil wir machen Bilder, vielleicht auch von uns selbst, und stellen fest, so ganz gefällt mir die Realität nicht. Und wir kaschieren das. Wir kaschieren das. Und wenn wir meinen, so stelle ich mir es eigentlich vor, dann teilen wir das. Und dann freuen wir uns, wenn es allen gefällt. Also das ist so ein bisschen in uns drin. Regeln erfüllen, religiösen Eifer zeigen, kann auch so ein Filter sein in unserem Leben, der uns dazu bringt, auf unser Leben zu schauen und unser Leben irgendwo etwas besser, etwas geschönter wahrzunehmen, als es in der Realität ist. Also Regeln erfüllen, religiösen Eifer zeigen, kann so ein Filter sein, der uns dazu bringt, auf unser Leben zu schauen und uns selbst besser wahrzunehmen, als unsere eigene Realität eigentlich ist. Und Jesus zeigt uns was ganz Wichtiges. Die Menschen, denen es am schwersten oft fällt, Gnade zu schätzen, sind nicht die Menschen da draußen, es sind oft die Menschen, die hier in diesen Kirchen sitzen, in unseren Kirchen sitzen. Die Spirituellen, die Religiösen, die eigentlich die Regelbefolger sind. Und nur kurz, um den Kontext zu ziehen, der erste Teil der Geschichte, der jüngere Sohn geht also zu seinem Vater und sagt zu ihm, Vater, für mich bist du tot, obwohl du noch hier stehst und lebendig bist, aber weil du für mich tot bist, dann gib mir jetzt schon mal die Kohle, die mir irgendwann zusteht, wenn du wirklich tot wärst. Also so ist ganz kurz gefasst seine Sache. Der Vater tut es, er gibt ihm dieses Geld in die Hand und er rennt mit diesem Geld los in die weite Welt und er feiert und er genießt das Leben. Die Welt saugt ihn aus, nimmt ihn auf, saugt ihn aus und lässt ihn danach knallhart aufschlagen. Und zwar in einer Art und Weise, dass er tiefer am Boden ist, als er sich wahrscheinlich jemals hätte vorstellen können. Und dort ganz unten im Dreck angekommen, realisiert dieser jüngere Sohn, was für ein wunderbares Leben er eigentlich bei seinem Vater hatte. Aber im gleichen Moment realisiert er auch, das, was ich getan habe, das, was ich meinem Vater angetan habe, ist so unwiederbringlich schlecht, ist so abgrundtief böse, dass ich jede Chance verspielt habe, jemals wieder in diese Position zu kommen, Sohn zu sein. Also nichts gibt es, was mich würdig machen würde, wieder zurück in diese Rolle zu kommen. Aber er geht trotzdem nach Hause mit dem Funken Hoffnung, und dieser Funken Hoffnung ist, vielleicht reicht so dieses väterliche Gefühl noch so weit, dass ich als Knecht im Dunstkreis dieses schönen Leben kann, so ganz am Rand noch sein darf, als Knecht, als Sklave. Der Vater im Gegenteil scheint seit dem Weggang keinen Tag etwas anderes getan zu haben, als auf die Rückkehr dieses Sohnes zu warten. Und er rennt ihm entgegen, er nimmt ihn wieder auf, er steckt ihm diesen Ring an den Finger als Zeichen, du bist rehabilitiert, und er startet eine riesige Willkommensparty. Also der erste Teil zeigt, wie Gott, unser himmlischer Vater, damit umgeht, wenn wir und wenn du meinst, dass du unüberwindbare Schuld im Leben hast. Wenn du meinst, dass du für Gottes Annahme, für Gottes Liebe völlig unwürdig bist. Dass du, warum auch immer, mit deinem Leben, mit deinen Taten, jede Chance verspielt hast, dass Gott dir Gnade schenken kann. Und was uns die Geschichte zeigt, ist, wenn wir das bereuen und wenn wir uns auf den Weg machen zu Gott zurück, dann ist seine Antwort an dich, mein Kind, komm nach Hause, willkommen zu Hause. Es ist die Einladung in die Familie Gottes durch Jesus Christus, der ans Kreuz geht, um deine und meine Schuld zu begleichen, vollständig zu begleichen. Aber es gibt eben noch den zweiten Sohn, um den es uns heute geht in der Geschichte. Und wenn du mitlesen willst, ab Vers 25, ansonsten, ich habe es hier auch relativ klein hier vorne, nur dass ihr es mal gesehen habt, der Vollständigkeit halber. Aber ihr könnt gerne selber mitlesen oder hört einfach zu. Ab Vers 25. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Da rief er einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, sagt man ihm. Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Da wurde der ältere Bruder wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Der Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu und sagte, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich für dich mich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast, und nie hast du mir auch nur einmal eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte richtig feiern können. Und jetzt, wo dieser Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren, also mit Prostituierten durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten? Und sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und so endet die Geschichte. Kein Happy End. Sie endet damit, dass der ältere Sohn bei der Feier draußen steht und weil Jesus versucht, den Pharisäern zu sagen, wenn ihr nicht aufwacht in eurem Lebensstil, lauft ihr Gefahr, diese ewige Feier im Himmel mit Gott zu verpassen, weil ihr nicht realisiert, wie sehr auch ihr Gottes Gnade dringend braucht. Und deswegen lasst uns mal mit vier Gedanken auf den älteren Bruder schauen. Und der erste Gedanke ist, kennen wir Gottes Wort, ohne Gott selbst zu kennen? Vielleicht eine bisschen provokante Frage, wenn man gerade so aus dem christlichen Kontext kommt. Aber trotzdem eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollen. Weil, schau, direkt im Vers 25 steht, also im Einstiegsvers, dass der ältere Sohn auf dem Feld gearbeitet hat und scheinbar auch länger als alle anderen. Weil er kommt zurück und alle anderen feiern schon. Ja? Also es ist ein klarer Hinweis, dass er zu diesem, das, was der Vater in diesem Kontext Bauernhof wollte, dass er das befolgt hat, noch übererfüllt hat, dass er fleißig war, dass er sich zeigen wollte als ein verantwortungsvoller Sohn, der mehr macht als die anderen, der die Extrameile geht, der jeden Morgen aufwacht und aufs Feld geht, zu den Tieren geht und weiß, was zu tun ist. Er weiß, was der Vater eigentlich erwartet, was notwendig ist zu tun. Und jetzt kommt er nach seinem verspäteten Feierabend nach Hause und hört dieses Tanzen, hört die Musik und er ruft einen der Diener ran und fragt, hey, was ist das, was hat das zu bedeuten? Und er erzählt ihm noch, dass dieses Mastkalb geschlachtet wurde, das war so ein spezielles Tier in der damaligen Zeit, was man ganz, ganz besonders gefüttert hat, nur für besondere Anlässe eigentlich gedacht war, ein sehr delikates Fleisch, ein sehr teures, sehr seltene Sache, eigentlich für Hochzeiten, also für ganz, ganz besondere Feste aufbewahrt wurde, dass das Tier richtig Masse aufbaut, damit viele Leute satt werden, damit du ein großes Fest feiern kannst, damit du meistens das ganze Dorf einladen konntest. Und jeder, der davon gehört hat, wusste, der Vater feiert hier nicht einfach bloß irgendeinen Kaffee trinken oder irgendeine so eine nette Runde, sondern das ist was ganz Außergewöhnliches, etwas Riesiges muss hier passiert sein. Und zwischen den Zeilen erzählt uns die Geschichte ja auch irgendwie von dieser Sehnsucht und auch es zu spüren, wie oft der Vater wahrscheinlich auch in seinem Umkreis erzählt hat, wie sehr er diesen Tag herbeisehnt, dass der jüngere Sohn nach Hause kommt, egal wie. Aber der Ältere versteht das alles überhaupt nicht. Und es zeigt uns was ganz Wichtiges. Kannst du mal eins weiterklicken? Der ältere Sohn war mit den Regeln seines Vaters verbunden, ohne tatsächlich auch mit dem Herz seines Vaters verbunden zu sein. Er war mit den Erwartungen, mit den Regeln seines Vaters verbunden, ohne auch tatsächlich mit dem Herz des Vaters dahinter verbunden zu sein. Und so beschreibt Jesus die Pharisäer. Er sagt, er kennt Gottes Wort auswendig. Und trotzdem sagt Jesus ihnen in Johannes 8, Vers 19, da fragen die Pharisäer ihn, wo ist denn dein Vater? Und Jesus sagt, ihr kennt weder mich noch meinen Vater, denn wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr meinen Vater kennen. Also wir können Gottes Wort kennen, wir können auch regelmäßig darin unterwegs sein, ohne wirklich Gott selbst zu begegnen, ihn zu kennen. Wie ist das bei uns? Bei mir, ich kann nur von mir reden. Schau, ich merke, bei mir ist es schnell, dass in meinem Kopf so drin ist, Bibel lesen ist gleichzeitig Zeit mit Gott verbringen. Und zweifellos will uns Gottes Wort immer in die Begegnung, in die Beziehung mit dem Vater selbst bringen. Aber es ist möglich, dass ich mich mit Gottes Wort beschäftige, ohne tatsächlich mit Gott verbunden zu sein. Also ich kann das so von mir sagen, du schlägst deine Bibel auf, du liest deinen Abschnitt, du merkst, cool, ich bin in meiner Bible-App, bin ich genau auf dem Punkt oder ich bin nicht zu weit zurück. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Also ich bin da ehrlich, das fühlt sich gut an. Und vielleicht überfliege ich sogar noch die Andachten und das war's dann schon. Also ich merke, ich kann das tun. Und für mich einfach so einen religiösen Haken hinter die Aktion setzen, Bibel lesen. Damit ich mich nicht als geistlicher Verlierer fühle, damit ich vielleicht im nächsten Hauskreis auch wieder sagen kann, authentisch in Gesprächen sagen kann, ich habe regelmäßig Zeit mit Gottes Wort verbracht. Und oft ist es wirklich so, ich verbringe Zeit mit Gottes Wort, aber nicht mit ihm selbst. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich merke, dass ich schnell dahin komme, gut oder genug zu sein, mit etwas zu koppeln, was ich tue. Und damit stelle ich schnell auch Gottes Gnade in Frage, weil ich meine, es gibt noch andere Wege, Gottes Anerkennung und Gottes Annahme für mich selbst zu verdienen. Etwas, was allein durch Jesus als Geschenk ist, dass Gott uns diesen Zugang gibt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, jede Minute, jeden Tag meines Lebens. Die Frage also, kennst du den Vater, der diese Worte schreibt? Bist du mit dem Gott der Bibel verbunden, mit deinem himmlischen Vater verbunden? Für die, die unter uns die Kinder haben, vielleicht ein gutes Beispiel, in vielen Familien gibt es ja so diese Regel, dass man gemeinsam isst. Ja? Also alle nicken hier, zumindest die Kinder haben, nicken so leicht. Aber stell dir vor, deine Kinder würden zu der gesagten Zeit an den Tisch kommen, würden das Essen reinspachteln, klack, Haken ran und wieder weg. Also wer von uns, der Kinder hat, in dem Alter, wo man sagt, die realisieren, was diese Regel bedeutet, wer von uns würde sagen, das reicht mir. Ja? Gemeinsame Nahrungsaufnahme ist genau das, worum es mir bei dieser Regel ging. Ja, es wird uns sprachlos lassen, weil es geht uns ja nicht nur darum, gemeinsam irgendwie zu essen, satt zu werden, sondern es geht um eine entstehende Herzensgemeinschaft an diesem Tisch, oder? Also wie geht's Gott, wenn er auf uns sieht, wie wir unsere Bibel aufschlagen, einen Bibeltext durchrattern und gleichzeitig ihn mit dem Buch auch wieder zur Seite legen? Aber oft ist es, merke ich bei mir, ist die Tendenz, ich muss etwas erfüllen und für mich dieses Gefühl setzen, ich bin gut. Ich bin genug. Psalm 16, Vers 11 beschreibt es wahrscheinlich mit das beste Bild, wie sich Gott zu Zeiten mit ihm wünscht. Und schreibt David, du führst mich, durch dein Wort führst du mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude und aus deiner rechten Hand kommt mir ewiges Glück. Also wir schmelzen zwei Dinge zu einer Einheit zusammen. Die Verbindung mit Gottes Wort und die Verbindung mit Gott selbst. Und aus dieser Verbindung von Gottes Wort mit Gottes Wort selbst flutet Freude, kommt ewiges Glück, kommt diese himmlische Freude in unser Leben. Deswegen versteht mich nicht falsch, wenn du Routinen hast, wenn du einen festen Rhythmus in deinem Leben hast, das ist ein absolut guter Aspekt für ein geistliches Leben. Wenn uns eben diese Routinen nicht dahin bringen, dass dieses Lesen unserer Bibel und diese Zeiten mit Gott nicht bloß so ein Punkt ist, den wir abhaken in unserem Alltag. Und vielleicht könnte solche Fragen helfen, Gottes Wort einzuatmen und gleichzeitig ihm selbst zu begegnen, dass du dich fragst, Gott, was sagst du mir über dich? Also betend durch den Text zu gehen, was sagst du mir über dich? Gott, was sagst du mir über die Schönheit deines Evangeliums? Gott, was sagst du mir über mich selbst? Und Gott, wie soll ich auf das reagieren, was du mir sagst? Die zweite Frage, vertrauen wir wirklich Gottes Handeln? Der ältere Sohn kommt, wie gesagt, nach Hause und hört Party, er hört Musik, er hört Tanz. Und er fragt, wie gesagt, diesen Diener, was ist los? Und er sagt, ja, es ist eine Riesenfeier und das Mastkalb ist geschlachtet. Und dein Vater ist einfach unfassbar froh und freut sich, dass er den jungen Mann, seinen jüngeren Sohn, wohlbehalten zurück hat. Und was ist die Reaktion, die wir lesen von dem Älteren? Er wird zornig und weigert sich, ins Haus zu gehen. Warum? Weil er die Liebe des Vaters für sie beide nicht versteht und nicht akzeptieren will. Und irgendwie wird ja auch klar, er arbeitet in Wirklichkeit nicht für seinen Vater, sondern er versucht, seinen Vater zu bearbeiten, indem er die Regeln und die Aufgaben immer ordentlich erfüllt. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wenn du länger in der Kirche schon unterwegs bist, wirst du merken, diese Tendenz liegt auch in uns allen. Es ist was völlig unterschiedliches, ob ich mit dem Vater arbeite oder nur für den Vater arbeite. Und das, was er tut, ist eigentlich, durch das, was er für den Vater tut, wie er sich für ihn einsetzt, versucht er, den Vater zu bearbeiten, ihn zu manipulieren und ihn letztendlich in eine Art Bringschuld zu drängen. Das, was er hier sagt, Vers 30, er sagt, schau, all die Jahre habe ich dir gedient und ich habe nie gegen eine Regel verstoßen. Also wenn ein Kind schon sagt, ich hab nie eine Regel gebrochen, muss man schon skeptisch werden. Aber wir merken, in welchem Modus er sich hier befindet, auch emotional. Und er sagt, und du hast mir nie etwas zurückgegeben, damit ich feiern kann. Aber jetzt kommt dieser Halotri, der mit Prostituierten oder irgendwelchen Rotlichtvierteln das ganze Familienvermögen verschleudert hat, der dir den Tod ins Gesicht gewünscht hat. Und wegen diesem machst du so eine Nummer. Verstehst du, was er sagt? Er sagt, Vater, all die Jahre habe ich damit verbracht, all deine Regeln zu befolgen. Nicht, weil ich dich gern habe, so von Herzen, sondern weil ich mir etwas erhofft habe. Vater, du schuldest mir einiges. Und mal ganz ehrlich, kennst du oder bist du dieser oft unter Christen unausgesprochenen Erwartung schon mal begegnet? Gott, ich habe für dich gearbeitet, ich habe mich für dich eingesetzt, mehr als andere. Und du hast mir irgendwie gefühlt nichts oder wenig zurückgegeben. Oder nicht das, was ich erwartet habe. Hier dieser, der nichts tut, der nichts gemacht hat, ist Gegenteil, den überschüttest du mit Liebe und Gnade. Und was ist mit mir? Und deswegen ist auch dieser abgrundtiefe Hass der Pharisäer auf Jesus. Weil er diesen schlechten Menschen, die es überhaupt nicht verdient haben in ihren Augen, die nicht im Ansatz so gut waren wie sie selbst, weil er diesen Leuten predigte, dass auch Gott sie annehmen und ihnen Gnade schenken will. Das passte nicht in ihren Kopf, weil sie nicht verstanden hatten, wie Gott handelt und was sein eigentliches Ziel ist. Dass es nicht um Leistung geht, sondern das Erkennen der eigenen Verlorenheit. Ohne Gott, ohne seine Gnade, ohne die Umkehr zurück zum Vater, ohne die Bitte um die Gnade der Vergebung. Und wie oft haben wir, wie der Bruder, das so im Kopf, dass wir glauben, Gott ist wie so ein Automat und ich muss nur die richtigen Knöpfe in der richtigen Kombination drücken und die Knöpfe, die wir meinen, drücken zu müssen, sind irgendwie so eine Kombination aus dem spirituellen Leben und einem moralisch ganz passablen Äußeren. Und wir glauben, wenn wir das richtig hinbekommen, dann muss und wird Gott irgendwie positiv reagieren. Und für mich selber sage ich oft, wie ist der Realitätscheck? Wie oft scheint dieser Himmelsautomat verstopft? Obwohl wir alles getan haben, was wir vermeintlich meinen, dass Gott von uns will. Wir haben unsere Gottesdienste besucht, wir haben uns da auch vielleicht mitarbeitstechnisch investiert. Ich habe mich irgendwo anders in meiner Kirche engagiert. Ich habe reichlich und regelmäßig gespendet. Ich lese jeden Tag treu meine Bibel. Ich versuche meine Entscheidungen so zu treffen, dass ich glaube, dass sie Gott gefallen. Ich vermeide möglichst Sünde, zumindest die offensichtlichen. Und ich versuche einfach Gott mit meinem guten Leben zu beeindrucken. Und dann schauen wir auf unser Leben und sagen, Gott, du hast mir immer noch keinen Partner geschenkt oder zumindest kein Update für den aktuellen. Du hast mir keine bessere Arbeit gegeben, keine besseren Kollegen. Du hast das und das nicht verändert. Und wenn es jetzt aus meiner Brille persönlich, ich habe für Menschen gebetet, die mir sehr nahe stehen, dass du sie heilst und du hast das nicht getan oder immer noch nicht getan. Wie oft scheint unsere Erwartung in diesen Himmelsautomat nicht aufzugehen in unserer Praxis, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Und noch persönlich hinterher, wie oft ging es uns, ganz ehrlich, wie diesem jungen Mann, dass wir hinterher nach so einem Erleben enttäuscht waren, frustriert waren und vielleicht auch sogar zornig waren auf das, wie Gott ist. Weil es uns schwerfällt zu akzeptieren und zu verstehen, dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir das tun und erwarten. Weil wir meinen, Gott schuldet uns vielleicht irgendwo auf einer gewissen Ebene doch etwas. Wir leben religiös, das machen wir dann meistens trotzdem weiter, aber wir gehen innerlich irgendwie nach so einem Erleben auf Distanz zu ihm. Und die Realität ist, Gott schuldet uns überhaupt nichts. Im Gegenteil, der einzige Grund, dass ich überhaupt in der Lage bin, etwas zu tun, was im Ansatz Gott gefällt, ist, dass Gott mich zuerst zu sich gezogen hat, mir sein Evangelium ins Herz gelegt hat, damit ich ihm im Glauben antworten kann. Und am Ende sind sich wirklich hier beide Brüder sehr, sehr ähnlich. Der Jüngere sagt, Papa, ich wünschte, du wärst tot. Ich will nicht dich, ich will nur die Sachen von dir. Und was Ähnliches sagt auch der Ältere hier, Papa, dein Herz ist mir eigentlich egal. Deine Wünsche, deine Ziele, das, wofür du eigentlich stehst, das, ich will das nicht, ich will nur die guten Sachen von dir. Und der Vater versucht ihm, die Augen zu öffnen, Vers 31, mein Sohn, du bist immer bei mir. Alles, was meines, ist auch dein. Er sagt, schau, du hast mich, du lebst in meiner Gegenwart. Du schwimmst in der Gnade meiner Gegenwart. Ich bin immer bei mir, du bist immer bei mir. Und der ältere Sohn, es ist mir egal. Ich will das doch gar nicht. Ich will deine Sachen. Und ich möchte euch was Persönliches fragen. Was wäre das größte Geschenk, was Gott dir jetzt geben könnte? Wenn du nur einen Fingerschnipp machen müsstest und Gott würde dir das garantiert schenken. Was wäre das? Mehr Gesundheit? Mehr Geld? Mehr Einfluss? Eine andere Stelle, ein anderer Job? Was wäre das Größte, was Gott mir geben und dir geben könnte? Ich glaube, das Größte, was Gott uns wirklich schenken kann, ist mehr von seiner Gegenwart. Alles, was mein ist, ist auch dein. Du bist Teil meiner Familie. Mehr die Augen dafür zu öffnen, weil Gott uns nicht mehr schenken kann, als diese Tatsache, dieses riesige Geschenk der Gnade, dass wir Teil der Familie Gottes sein dürfen. Das ist das größte Geschenk, was Gott uns geben kann. Mehr der Erkenntnis von ihm selbst. Und die Frage ist deswegen, was ist der Kern meiner Gottesbeziehung? Ist es, dass ich mich aus Freude und Dankbarkeit über seine Gnade in seine Pläne, in seine Ziele investiere? Oder sind wir manchmal wirklich wie der ältere Bruder, wir befolgen die Regeln, nicht um unsere Liebe zu Gott, unsere Freude über Gott auszudrücken, sondern um Gott zu bearbeiten, zu manipulieren, uns irgendwie Gottes Gunst sichern zu wollen. Dass wir am Ende auch oft Gottes Sachen wollen, aber nicht so sehr Gott selbst. Und die dritte Frage ist, was ist in meinem und deinem Herzen? Was ist in deinem Herzen? Ich glaube, wir können ja einiges von dem sehen, was im Herzen des älteren Bruders ist. Wir lesen es im Vers 28, 29, da ist Zorn, da ist Groll und dieser Groll äußert sich in der tiefen Respektlosigkeit gegenüber seinem Vater. Das ist eine patriarchische Gesellschaft, das heißt, die Ehre und die Stellung des Vaters ist schon etwas Heiliges in der Familie damals gewesen. Also es war etwas, was man nicht antastet, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Und was er hier tut, brüskiert den Vater öffentlich. Der Vater feiert und er stellt ihn bloß, indem er sagt, nee, da gehe ich nicht hin, ich bleibe draußen. Er weigert sich öffentlich mitzufeiern. Und wie reagiert der Vater? Er unterbricht die Feier, er lässt erstmal alle sitzen, die mit ihm sich gefreut haben eben. Und er geht vor die Tür, nicht um ihm den Kopf zu waschen und ihm ein paar ordentliche Takte zu sagen, sondern ihm liebevoll persönlich einzuladen. Er hört sich die Vorwürfe an, er sieht den Stolz, in dem der ältere Bruder anfängt, mit seinem jüngeren Bruder zu vergleichen und sagt, schau, ich bin so viel besser als der und ich habe das Leben so viel besser gemeistert und ich verdiene deine Liebe, ich verdiene deine Anerkennung um so, so, so viel mehr als der. Was ist in seinem Herz? Stolz und Arroganz und Überheblichkeit? Wahrscheinlich auch Gier. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass er wieder Teil der Familie ist, dann ist klar, wir werden nochmal teilen, weil er wieder Anspruch aufs Erbe bekommt damit. Egoismus, Lieblosigkeit, er kann gerne Knecht sein, aber definitiv nicht Sohn. Und er beschwert sich, dass der Vater nicht gerecht urteilt über dieses respektlose Verhalten des Jüngeren und er handelt in der gleichen Art und Weise in dem Moment mit seinem Vater. Respektlos und herabwürdigend. Und Jesus enthüllt am Ende das, was im Herzen der Pharisäer abgeht, aber wahrscheinlich auch oft so ein bisschen Tendenz in unseren Herzen ist, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Dinge, diese Stellen mit den Pharisäern nicht einfach so überlesen oder so wegtun, sondern dass wir die mal uns heranlassen und überlegen, hey, wie sieht es bei mir, wie sieht es in meinem Herzen aus? Matthäus 23, Vers 27, da kommt so wehe, wehe, also das sind oft so Achtungrufe, Achtung, passt auf, hier kommt was Wichtiges. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber, von außen seht ihr schön aus, innen aber seid ihr voll von Totengebein und Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit seid ihr aber voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit ist am Ende das Brechen von Gottes Regeln. Wo Gott sagt, wenn du über Regeln gerecht werden willst, dann musst du sie alle erfüllen. Ja, es ist egal, ob du jetzt 1000 gebrochen hast oder eine. Wenn du über Regeln gerecht werden willst, dann geht das nur, wenn du perfekt bist. Und das sagt Jesus ja nach außen, wollt ihr genau diesen Eindruck erwecken, dass ihr gut seid, dass ihr rechtschaffen seid, dass ihr gute Christen seid. Und genau diesen Eindruck wollt ihr nach außen tragen. Aber hinter eurer frommen Fassade, da stinkt es gewaltig. Und wenn ihr ehrlich mit euch selber wärt, müsstet ihr bekennen, wir sind genauso Regelbrecher wie alle anderen auch. Und das ist ein Hinweis, der, glaube ich, auch an uns zielt. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Glaubst du manchmal auch, dass Gott mit dir mehr zufrieden sein müsste als mit dem oder mit dem oder mit dem auf jeden Fall? Also wie oft habe ich mich schon, und ich kann das wie gesagt nur aus meiner Brille sagen, wie oft habe ich mich schon besser, und habe das vielleicht nicht geäußert, gar nicht, aber mich besser gefühlt, für besser gehalten als andere Menschen in meiner Kirche? Weil ich dies oder jenes tue oder weil ich, keine Ahnung, vielleicht moralisch manche Dinge besser auf die Kette bringe? Wie oft haben wir in unseren Gedanken vielleicht schon das so, ich würde sagen, einfach so gespiegelt, dass andere die Situation, in der sie gerade stecken, nicht ganz unverdient für ihren Lebensstil erleben, während die Gnade und der Segen, den ich erlebe, natürlich völlig verdient ist für das, was ich für Gott tue? Wie oft ist uns auch unser eigener öffentlicher Ruf, das eigene Ansehen, ein frommes Äußeres, oft wichtiger als ehrlich über das zu werden, was in unseren Herzen wirklich abgeht? Also wie oft bin ich in Gottes Augen kein echter Nachfolger, sondern eigentlich innerlich ein Regelbrecher? Oder anders gefragt, und ich kann jetzt für eure Kirche nicht reden, aber ich kann für meine definitiv reden, warum ist oft das Miteinander in Kirche allgemein so geprägt von einer nach außen getragenen Frömmigkeit und seltener von so einer Ehrlichkeit über die Kämpfe, die in uns drin sind? Über die Dinge, die sich auf den Thron unseres Lebens setzen wollen, die Gott dort wegdrängen wollen? Ist nicht oft auch bei uns selber Stolz und auch so eine geistliche Arroganz, so eine geistliche Überheblichkeit, das, was unser Herz regieren will oder regiert? Und wenn wir uns da mal ehrlich in den Spiegel schauen, dann merken wir alle sind hoffnungslos verloren, ohne dass Gott uns seine Gnade schenkt, dass Gott uns in Gnade begegnet und Gnade anschaut. Und das ist, finde ich, das Schöne am Ende der Geschichte, weil der Vater auch diesem Sohn nachgeht, dass er hinausgeht, ihn gewinnen will, ihn verstehen lassen will, dass sein größter Wunsch ist, dass verlorene Söhne und Töchter zurück in die Familie finden, dass das sein Herz ist. Und dass es für ihn als Vater keinen größeren Moment der Freude und des Feiern gibt, als diese Momente, wenn das passiert, wenn jemand, der verloren ist, zurück durch diese Tür in die Familie kommt. Und der ältere Bruder in der Geschichte war nicht bereit, irgendwelche Kosten für seinen Bruder zu tragen. Und hey, wenn wir ehrlich sind, manchmal ist das auch für uns die Frage, darf uns das was kosten, dass Menschen der Gnade Gottes begegnen? In unseren Hauskreisen, Fremde sind komisch, Fremde sind anders, die machen das alles kaputt. Wir haben so eine schöne Runde, wo wir uns wohlfühlen. Was darf es uns kosten, dass Menschen zurück zum Vater finden? Und ich kann immer sagen, Gott sei Dank haben wir einen älteren Bruder, einen wahren älteren Bruder Jesus, der keine Kosten gescheut hat für uns. Weder physisch am Kreuz noch emotional. Wir feiern das nächste Woche an Ostern. Wir sehen das ganz, ganz greifbar vor uns. Dieser Schmerz physisch, aber auch dieser Schmerz der emotionalen Trennung von Gott, dem Vater, als er diesen Zorn Gottes ertragen hat. Und deswegen heute Morgen, wenn du hier bist und so ein bisschen erdrückt bist oder vielleicht sehr erdrückt bist von der Hoffnungslosigkeit deines Lebens, dann spricht Gott dir in Jesus zu, komm nach Hause, Gott wartet auf dich. Bei ihm ist jeder willkommen, der seine Sünde bereut, der seine Sünde loslässt und sich Jesus zuwendet und ihn als Retter, Herr und König annimmt. Und so wirklich diese Gnade der vollständigen Vergebung erfahren darf, Teil von Gottes Familie werden darf. Und Gottes Einladung steht auch an den Älteren. Willst du bei mir zu Hause sein? Willst du Teil meiner Familie sein? Und wenn wir uns Gnade nicht verdienen können, sondern wenn Gnade nur durch Umkehr und Glauben ein freies Geschenk für uns alle ist, dann lautet die letzte Frage, hast du dieses Geschenk schon angenommen oder ist es vielleicht heute dran, sich neu auf den Weg zu machen? Oder wenn du schon ein ganzes Stück mit Gott unterwegs bist, zu fragen, hey Gott, wo bin ich vielleicht im Herzen ein ganzes Stück weg von deinem Herz? Wo muss ich vielleicht schauen? Stehe ich außerhalb von deiner Feier? Kann ich mich über das freuen, worüber du dich freust? Und sich zu entscheiden, ich möchte reingehen. Ich möchte das Herz des Vaters neu entdecken. Ich möchte die Gemeinschaft mit ihm genießen. Ich möchte mich von Herzen mitfreuen und mitfeiern, wenn sein Lebensziel aufgeht, dass Menschen, die verloren sind, nach Hause kommen. Weil Regelbrecher oder Regelbefolger, wir alle brauchen nichts mehr und nichts weniger als seine Gnade. Und dafür würde ich gerne am Ende beten. Es wäre schön, wenn ihr noch aufstehen könntet. Vater, du guter Gott, danke, dass du uns als Menschen so unglaublich gut kennst. Du bist der, der in unser Herzen schaut und der tiefer blicken kann, als wir oft selber verstehen und durchschauen können. Und danke Gott für diese Bilder, für diese plastischen, greifbaren Bilder, in denen wir uns so oft irgendwie selber wiederfinden. Wir sehen auch, wie oft unser Herzen voll sind von so einem Wunsch, dir zu gefallen oder uns selber irgendwie gut zu reden, gut zu machen. Zeig uns, wie wir mehr als alles andere deine Gnade brauchen. Und was für ein riesiges Geschenk ist, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen. Lass uns nicht außerhalb von dem stehen, was du tust, außerhalb dem, wofür du stehst, wofür Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass wir mitfreuen, uns mitfeiern und mit hineingeben dürfen und können in das, was du tun willst in dieser Welt. Hier in Gera, in Deutschland, auf der ganzen Welt, Gott. Wir wollen am Ende genau auf dieses große Fest uns freuen, hinarbeiten, bei dir genau das zu erleben, dein Herz zu sehen und ja, dieses zu hören. Es ist toll, dass du da mit drin warst. Amen.